Hallo, liebe Freunde des gepflegten Altmetalls. Könnt ihr euch vorstellen, dass es mal eine Zeit gab, in der die Politik bestimmt hat, welchen beruflichen Weg du gehst? Tatsächlich war es in der DDR so, dass du nicht einfach das werden wolltest oder das werden konntest, was du wolltest, sondern es wurde mehr von, mein heutiger Gast würde es so ausdrücken, volkswirtschaftlicher Notwendigkeit bestimmt. Und obwohl die Leidenschaft für alte Fahrzeuge schon als Kind in ihm gebrannt hat, konnte er nicht einfach seiner Berufung nachgehen, nicht einfach den Beruf lernen, beziehungsweise das studieren, was er wollte, sondern musste sich erstmal mit anderen Dingen beschäftigen. Aber zum Glück kam dann alles anders. Vergaser, Innenbeleuchtung. Ein Nubi steigt ein in die Welt der Oldtimer.
Herzlich willkommen, Andreas. Schön, dass du da bist, dass du Zeit gefunden hast. Vielleicht magst du dich ja schon mal entweder selbst ein bisschen beschreiben. Ich weiß ja noch nicht sehr viel von dir, außer dass du Inhaber der Firma Olitech in Berlin bist.
Ja, hallo erstmal Hendrik, danke für die Einladung. Ich freue mich, dass ich hier ein bisschen mit dir über die Themen sprechen kann, die mich mein ganzes Leben schon begleiten. Ja, ich bin also tatsächlich betreibe ich seit mittlerweile über 25 Jahren die Firma Olitech in Berlin, Berlin-Kreuzberg genau genommen, und habe so ein bisschen mein Leben der Oldtimer-Geschichte verschrieben. Und natürlich auch in den vielen Jahren einige Erfahrungen gesammelt und freue mich, wenn ich davon auch ein bisschen was weitergeben kann.
Echt, seit 25 Jahren schon. Wie bist du denn zu diesem Thema Oldtimer gekommen? Also hast du schon von Hause aus irgendwie bei einer Oldtimer-Werkstatt gelernt oder kam das erst später?
Nein, ich glaube, dass das Thema alte Fahrzeuge, will ich mal allgemeiner formulieren, mich von Kind auf begeistert und fasziniert hat, und dass ich das dass ich das immer als wichtigen Bestandteil meines Lebens betrachtet habe. Und es fing an mit den ersten motorisierten Zweirädern im Teenageralter und ging mit den ersten alten Autos los, die mich im Alltag begleitet haben und während des Studiums. Und als ich irgendwann vor der Frage stand, ob ich als Ingenieur in einem Konstruktionsbüro sitzen möchte oder in einer Werkstatt arbeiten möchte, war für mich die Entscheidung relativ einfach und klar. Und seitdem mache ich das.
Ah, okay. Das heißt, du hast erst einen anderen Weg eingeschlagen oder wolltest erst einen anderen Weg einschlagen und hast dich dann quasi für deine Leidenschaft direkt entschlossen?
Ja, könnte man vielleicht so sagen. Es waren tatsächlich auch so ein bisschen spezielle Umstände, die mit der Wiedervereinigung zu tun hatten. Ich habe ja noch in der DDR, in der ehemaligen, mein Abitur gemacht und wollte eigentlich dort am liebsten Kraftfahrzeugtechnik an der TU Dresden studieren. Das war damals aber nicht einfach so Wunschkonzert, sondern es wurde so ein bisschen nach volkswirtschaftlicher Notwendigkeit entschieden, wer was studiert. Und ich wollte aber nichts anderes machen. Und dann habe ich dann nach dem Abitur gesagt, dann studiere ich lieber nicht, als wenn ich nicht das studieren kann, was ich möchte, sondern werde Kfz-Schlosser, habe dann auch entsprechende Ausbildung angefangen. Ja, und dann kam die Wende und die Wiedervereinigung und auf einmal konnte ich studieren, was ich wollte. Und dann habe ich halt 1990, 91 angefangen, an der TU Berlin Maschinenbau, speziell Antriebstechnik, Kraftfahrzeugtechnik zu studieren und konnte damit meine Leidenschaft umsetzen. Und nachher stand eben bloß die Frage, möchte ich theoretisch damit arbeiten oder möchte ich praktisch damit arbeiten?
Dann hast du dich eben halt für die praktische Schiene entschieden.
Genau.
Hast du dann gleich deine eigene Werkstatt eröffnet oder bist du erstmal woanders eingestiegen?
Tatsächlich ist es so, dass ich nach dem Diplom 1997 mit einem Freund zusammen die Werkstatt direkt eröffnet habe. Ich hatte natürlich in den Jahren zuvor schon sehr viel praktische Erfahrung gesammelt, habe also ständig nebenbei Autos repariert, alte Autos repariert, Privatfahrzeuge für mich restauriert und neu aufgebaut. Und mein damaliger Kompagnon war auch aus der praktischen Richtung und wir hatten also beide genug Erfahrung, haben uns das zugetraut. Und es hat dann auch ja mit den üblichen anfänglichen Einschränkungen relativ schnell gut funktioniert.
Und das war schon gleich in Berlin?
Das war auch gleich in Berlin. Es fing an in Berlin-Kreuzberg in der Köpenicker Straße von 1997 bis 2001. Und dann sind wir umgezogen in das heutige Domizil in der Kreuzbergstraße.
Du hast gerade gesagt, die typischen anfänglichen Schwierigkeiten. Magst du mal beschreiben, was das so für Schwierigkeiten waren? Mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Wie ging das damals eigentlich los, als ihr die Firma gegründet habt?
Naja, also eigentlich hatten wir keine unerwarteten Schwierigkeiten. Dass es kein leichter Weg werden würde, war uns klar. Wir hatten natürlich keine Erfahrung mit dem Betrieb einer Werkstatt und die Schwierigkeiten bestanden eigentlich nur darin, dass wir am Anfang finanziell den Gürtel eng schnallen mussten und halt ja noch natürlich am Anfang noch keinen Lebensunterhalt damit verdienen konnten. Das haben wir uns alles mühselig, sag ich mal, erarbeitet und konnten im Laufe der Jahre halt dann irgendwann so viel Einkommen generieren, dass wir halt davon unseren Lebensunterhalt bestreiten konnten. Ansonsten heißt einfach nur die Schwierigkeit, Erfahrung zu sammeln. Aber das war ja auch die Herausforderung und der besondere Reiz für mich, sowas zu machen, immer wieder neue Herausforderungen zu haben, neue Aufgaben, neue Probleme lösen zu können. Es wäre für mich überhaupt keine Option gewesen, eine normale Autowerkstatt zu betreiben, wo ich routinemäßig an aktuellen Fahrzeugen Standardbauteile wechsle, sondern der Reiz, auch schwierige Probleme zu lösen, unbekannte Fahrzeuge, Techniken kennenzulernen und zu hinterfragen, war für mich schon immer wesentlicher Bestandteil der Befriedigung, die ich aus diesem Job gezogen habe.
Was waren das eigentlich so für Fahrzeuge, mit denen ihr damals angefangen habt? Ich meine, 97 habt ihr gegründet, sagtest du, ne?
Ja, richtig. Ja, die Oldtimer-Welt hat sich natürlich weiter gedreht und einige Fahrzeuge, die wir heute schon als Liebhaberstücke und Oldtimer betreuen, die hätten wir damals überhaupt nicht als Oldtimer angesehen, weil die gerade noch produziert wurden oder frisch ausgelaufen sind. Damals wurden halt noch Fahrzeuge als Alltags-Oldies benutzt von Studenten oder anderen Leuten wie Mercedes Heckflosse, ähnliche Fahrzeuge, die heute leider aus dem Straßenbild doch größtenteils verschwunden sind.
Das war doch bestimmt, also ich weiß nicht, war das schon so eine Szene wie heute? Du sagtest halt eher, die so als Alltags-Oldies benutzt wurden. Ich meine, das war ja bestimmt ziemlich hart, weil eine Menge Leute ja auch dabei waren, die jetzt gar nicht so das Geld hatten, um eine Werkstatt damit zu beauftragen, oder?
Ja, es stimmt und es war halt schon unser Wunsch, unser Bestreben, sag ich mal, auch für die nicht unbedingt finanziell sehr gut bestückten Leute Ansprechpartner zu sein, haben versucht dann auch mit den Kunden Lösungen zu finden, individuell, dass man sagt, okay, du kannst ja auch das und das selber machen und wir machen dann nur das und das, was du überhaupt nicht machen kannst. Das war auf jeden Fall immer Teil des Geschäfts, aber im Grunde genommen hat sich gar nicht so wahnsinnig viel geändert. Also es sind halt teilweise andere Fahrzeuge jetzt aktuell geworden, aber die Grundproblematik und die Grundherausforderung ist im Wesentlichen geblieben. Und das heißt eigentlich nichts anderes als, ja, die Fahrzeuge am Leben zu halten, je nach Wunsch des Kunden wieder hübsch zu machen oder einfach nur technisch instand zu halten, instand zu setzen, schwierige Probleme zu lösen, die immer wieder auftauchen. Ja, das ist immer noch der Alltag in der Oldtimer-Werkstatt.
Wenn du sagst, schwierige Probleme zu lösen, das ist jetzt mit Sicherheit von Wagen zu Wagen sehr unterschiedlich. Magst du mal so erzählen, was es so für Schwierigkeiten gibt, an denen ihr da so schraubt? Was gibt es denn da eigentlich so für Probleme?
Naja, es gibt, sag ich mal, zwei Arten von Problemen. Das eine Problem ist natürlich, dass man nicht mehr jegliche Teile nach Wunsch bekommt und man halt schauen muss, wie man ein Problem findet, ohne ein Neuteil zu verwenden, eben mit Hilfe gebrauchter Teile, mit doch einer aufwendigeren Instandsetzung der gebrauchten Teile oder mit Neuanfertigung etc. Das zweite Problem, was aber für mich noch wichtiger ist, das ist, dass ja oftmals Leute zu uns kommen, die vielleicht schon seit Jahren nach Fehlern suchen oder auch schon Odysseen in Werkstätten hinter sich haben, die es nicht gefunden haben, weil der Motor nicht richtig läuft, weil irgendwo Leistung fehlt, weil irgendwo immer wieder irgendetwas ausfällt und keiner weiß warum. Und das ist ja eben aufgrund dessen, dass wir typenoffen arbeiten, auch so ein wahnsinnig breites Baujahrspektrum haben, vom Vorkriegsklassiker bis in die späten 80er Jahre, haben wir natürlich nicht die Erfahrung, die jetzt eine Werkstatt hat, die nur einen bestimmten Typ macht. Und das heißt, wir müssen uns dann oftmals in neue Typen reindenken, in andere Konstruktionen reindenken, in modelltypische Fehler finden. Das sind halt Sachen, die man sich immer wieder neu erarbeiten muss.
Ah, okay. Also es gibt offensichtlich Werkstätten, die sich sehr stark auf einschränken. Die haben dann, weiß ich, keine Ahnung, so ein Mercedes 300 SL, den machen die immer. Und ihr sagt aber, das wollen wir nicht, weil wir eben halt auch sehr offen und sehr, sehr breit für unsere Kunden aufgestellt werden wollen. Wir nehmen alles, was bis 1980 oder so.
Ja, könnte man ungefähr so sagen. Rein vom Wirtschaftlichen her war das sicherlich nicht die klügste Entscheidung. Aufgrund der genannten Probleme kann ich mir vorstellen, dass Werkstätten, die jetzt zum Beispiel nur Volkswagen Käfer oder nur Mercedes Klassiker machen, es schon etwas leichter haben, weil sie halt da einfach noch konzentrierter ihre Erfahrungen haben und die Teilebeschaffung etc. Aber ich habe es bewusst so gemacht und wie gesagt, wie ich vorhin schon ein paar Mal sagte, einfach die Herausforderung der immer wechselnden verschiedenen Fahrzeuge und Probleme ist für mich ein ganz wichtiger Teil der Freude an der Arbeit, dass keine Routine reinkommt. Und aufgrund dessen, dass eben auch die Oldtimer sozusagen nachwachsen, je nach im Verlauf der Zeit, kommen auch heute noch nach 25 Jahren immer wieder neue Probleme auf mich zu, mit denen ich mich auseinandersetzen soll und möchte. Und das ist schön, das bin ich zufrieden damit.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Damit wird es eben halt nie langweilig.
Wobei ich sagen muss, ich versuche natürlich so ein bisschen am Puls der Zeit zu bleiben, aber natürlich habe ich trotzdem meine auch persönlichen Vorlieben, die auch ein bisschen altersgeschuldet sind. Und ich gebe zu, dass ich Schwierigkeiten habe, Fahrzeuge mit Plastikstoßstangen und ähnliches als Oldtimer ins Herz zu schließen. Und insofern habe ich doch auch angefangen, in den letzten Jahren so ein bisschen die Grenze zu ziehen und zu sagen, also nicht jedes Auto, was jetzt gerade 30 geworden ist, möchte ich unbedingt als neuen Hauptkundenstamm haben. Und bin zum Glück in der glücklichen Situation, dass ich das auch ein bisschen steuern kann, weil Arbeit und Nachfrage habe ich immer mehr als genug. Und dann sage ich auch zu Leuten, pass auf, mit dem Auto bist du bei mir nicht optimal aufgehoben, weil ich mich damit nicht auskenne und auch kein Interesse daran habe. Dann gehe lieber dorthin, wo jemand das gerne macht und gut macht. Und ich konzentriere mich auf die Sachen, die ich gut kann.
Ja, das sagst du den Kunden so ganz, ganz klar dann.
Das versuche ich schon natürlich höflich und respektvoll schon zu vermitteln, ja.
Was sind denn so deine Favorites?
Ach, diese Frage kriege ich sehr oft und ich frage mich das selber oftmals und ich kann das eigentlich nicht wirklich eingrenzen, weil ich habe immer noch ein sehr breites Spektrum an Fahrzeugen, die mich begeistern und das fängt an bei 20er, 30er Jahre Autos über bestimmte Sachen aus den 50ern, ja, auch bis in die 70er, 80er rein. Und das sind auch vom Charakter her ganz verschiedene Autos. Das können tolle Limousinen sein, das können spartanische, sportliche Fahrzeuge sein. Also mir fällt überhaupt nicht ein, wie ich da jetzt Favorites herauskristallisieren sollte.
Ja, es gibt ja manchmal so ein paar Autos, die man halt in seiner Jugend irgendwie cool fand und die dann einem so das ganze Leben lang begleiten.
Also wirklich, ich habe mein Leben auch schon viele verschiedene Oldtimer privat besessen und konnte sie nie alle behalten. Und immer wieder gab es neue Fahrzeuge, die mich fasziniert und begeistert haben und habe mich dann von den anderen getrennt, um mir wieder ein neues Fahrzeug zu kaufen. So geht es hoffentlich immer weiter und da bin ich nie stehen geblieben. Aus Werkstattsicht würde ich vielleicht sagen, dass ich doch am liebsten an Mercedes-Fahrzeugen arbeite. Ne? Als Ingenieur und Techniker und als Werkstattinhaber sind das einfach Fahrzeuge, wo man gern dran arbeitet, weil die halt einfach, zumindest in der damaligen Zeit, sorgfältig konstruiert waren, reparaturfreundlich waren, immer noch eine entsprechend gute Teileversorgung haben und so, dass man dort sehr professionell sehr gute Ergebnisse erzielen kann bei der Reparatur und die Fahrzeuge wirklich in einen guten Zustand bringen kann, dass die hinterher auch lange Zeit problemlos funktionieren. Das ist bei anderen Konstruktionen aus den, sag ich mal, 50er, 60er Jahren mit den erhältlichen Teilequalitäten nicht so einfach möglich.
War Mercedes auch dein erstes Auto oder dein erstes eigenes Auto?
Nein, nein, nein. Mein erster Oldtimer in dem Sinne war ein Ford Knutzen Taunus, ein 71er Coupé, den ich von der Form her toll fand und der so mit Anfang 20 halt ja einfach so damals für mich ein cooles Fahrzeug war. Insofern, wie gesagt, aber ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich deswegen jetzt ein besonderer Ford-Fanatiker bin. Wie gesagt, mich haben wahnsinnig viele verschiedene Fahrzeuge begleitet und aktuell, wenn man es wissen möchte, fahre ich halt an schönen Sommerwochenenden einen alten Triumph Roadster und damit lasse ich es momentan auch gut sein, was die Autos betrifft, weil in Berlin ist es ja nicht so einfach, zahlreiche Fahrzeuge unterzubringen.
Weil die Lagersituation schwierig ist.
Natürlich, klar, wenn man hier halt auch nur in einer Mietwohnung wohnt und Garagen anmieten muss, ist das sicherlich kein Geheimnis, dass das schwierig und teuer ist in Berlin.
Ja, das kann ich total verstehen.
Wenn du ein Modell benennen müsstest, was dich so richtig fasziniert, welches wäre das?
Na, es ist ein amerikanisches Modell aus den 20er Jahren. Ja, seltene Marke, aber technisch sehr reizvoll und weil damals ein Vorreiter, das ist ein Duesenberg von 1923, das sogenannte Model A. Und das hat mich ganz besonders fasziniert, weil es war das erste Serienfahrzeug, was die Duesenberg-Brüder damals in den USA gebaut haben, von 1921 an. Und haben dort ihre Ideen, ihre Ansprüche an eine hochwertige Technik nach den damaligen Maßstäben in diesem Fahrzeug verwirklicht, ohne Rücksicht auf Kosten. Das Fahrzeug hat also nie Geld verdient. Es wurden insgesamt 500 Stück gebaut in 5 Jahren. Und davon gibt es vielleicht auch 50 Stück weltweit. Und ist für mich also auf jeden Fall eine sehr spannende Geschichte und auch technisch sehr reizvoll, weil es halt viele außergewöhnliche fortschrittliche Lösungen hatte. Es war eines der ersten Autos mit hydraulischer Vierradbremse. Es hatte einen Achtzylinder-Reihenmotor mit obenliegender Nockenwelle und Königswellenantrieb und sehr viel Aluminium verbaut, sehr viel hochwertige Materialien verbaut. War so damals stach es heraus unter den gerade amerikanischen Autos, die sonst eher, ja, ich sag mal, einfach konstruiert war. Ja, das sieht gar nicht so spektakulär aus. Das war vielleicht auch einer der Hauptgründe, warum Duesenberg-Brüder damit nicht so wahnsinnig viel Geld verdient haben, weil eben das Fahrzeug nicht so optisch herausstach, dass es vielleicht von den Reichen, die damals Zielgruppe waren, honoriert und gekauft wurde. Die Leute haben halt damals natürlich auch weniger nach technischem Know-how, sondern mehr nach Optik und Repräsentation geschaut. Dementsprechend war das Fahrzeug also finanziell, glaube ich, eher ein Misserfolg. Das änderte sich dann anschließend 1929, kam das legendäre Model J, also J, heraus von Duesenberg. Und das Fahrzeug hatte dann einen ausgesprochen repräsentativen, auffälligen Auftritt und wurde auch entsprechend beworben und vermarktet. Und das wurde dann das Fahrzeug für die Millionäre, für die Stars und für die Schauspieler und Fabrikinhaber und so weiter und so fort. Und von diesem Fahrzeug wurden auch ungefähr 500 Stück gebaut und davon gibt es, glaube ich, noch 480. Da sieht man schon, welchen anderen Stellenwert das Nachfolgemodell hatte, schon damals und auch in der anschließenden Zeit. Das ist sicherlich einer der interessantesten Wagen, die ich hatte, aufgrund dieser ganzen speziellen Merkmale, die ich schon genannt habe. Aber natürlich faszinieren mich dann auch völlig andere Dinge, die ich wahnsinnig interessant finde. Ich hatte zum Beispiel einen Messerschmitt Kabinenroller, den ich restauriert habe in der Werkstatt. Ich hatte, was weiß ich, einen frühen Maserati aus den 60er Jahren, wo wir den Motor überholt haben. Wir haben einen 12-Zylinder Lamborghini-Motor schon mal gemacht. Wir haben vom, sag ich mal, wirklich spartanischen Hilfsfahrzeug bis zum luxuriösen 70er Jahre Sporttourer verschiedenste Fahrzeuge gehabt, die ich alle auf ihre Art sehr faszinierend fand. Für mich heißt es nicht, je mehr, umso schöner, sondern interessant kann eben auch sein, wenn ein Fahrzeug mit ausgesprochen einfachen, aber vielleicht sehr genialen, sehr individuellen, sag ich mal, Gedanken konstruiert wurde und umgesetzt wurde.
Gerade für jemanden, der technisch versiert, ist natürlich auch besonders spannend, mal zu schauen, was gibt es eigentlich alles für Lösungen, weil ich sage mal, die Probleme sind ja wahrscheinlich auf der ganzen Welt sehr ähnlich, ne? Ein Auto zu konstruieren, aber es gibt natürlich unterschiedliche Lösungsansätze dafür, egal was jetzt gerade auch das Thema ist, ne? Also ob das jetzt Straßenlage oder Lenkung oder was weiß ich ist. Und dann haben unterschiedliche Ingenieure natürlich auch unterschiedliche Lösungsansätze.
Ja, und das hat natürlich auch sehr viel damit zu tun, in welchem Umfeld diese Autos konstruiert werden. Wie sind die sozialen Gegebenheiten? Wie sind generell ist die Kultur in diesem Land? Wie sind die geografischen Gegebenheiten? Und all diese Faktoren beeinflussen natürlich, welche Art von Auto dort gerade ja, interessant ist oder halt gut nutzbar ist. Und dementsprechend werden die auch konstruiert. Und wenn man heute sich halt diese grundverschiedene Konstruktionsideen anschaut, zum Beispiel englische Fahrzeuge, amerikanische Fahrzeuge, mit zentraleuropäische Fahrzeuge, sieht man ganz genau, wie waren die geografischen Umstände, wie waren die politischen Umstände, die steuerlichen Umstände, wie wohlhabend war eine Nation oder ein Kulturkreis. Und all das spiegelt sich in den Fahrzeugen wider, wie sie damals konstruiert worden sind. Damals waren die Märkte viel lokaler und insofern waren die Autos auch viel stärker auf den jeweiligen Markt zugeschnitten, was natürlich heute in Zeiten der Globalisierung ganz anders geworden ist.
Das klingt so, als ob du dich auch so grundsätzlich mit der Geschichte um die Fahrzeuge immer sehr stark auch beschäftigst.
Naja, also wie gesagt, das ist mein Leben, ja. Ich alte Fahrzeuge. Natürlich beschäftige ich damit fast jeder Facette, ganz klar. Ja, jetzt nicht wissenschaftlich hauptberuflich, aber ich sauge immer noch alles auf und Informationen zu dem Thema und rede gerne mit Leuten darüber und mache mir meine Gedanken. Das ist alles Teil von meiner Leidenschaft.
Sehr schön und angenehm, dass du das mit uns teilst. Gerade wenn Leute wie ich, die halt jetzt noch nicht so viel Ahnung haben oder die eben halt gerade erst einsteigen in die Szene, ist das natürlich super, wenn jemand dann auch noch, abgesehen vom Fahrzeug an sich, auch noch ein bisschen Ahnung davon hat, was so ringsrum um dieses Fahrzeug auch noch passiert. Also gerade wenn du sagst, geschichtlich und gesellschaftlich, ja sogar geografisch sich das irgendwie darstellt. Wie sieht's aus? Womit beschäftigst du dich jetzt gerade so?
Ich habe ja 4 bis 5 Festangestellte, dementsprechend haben wir also viele Fahrzeuge, die jede Woche, jeden Monat bei uns durch die Werkstatt gehen und also ständig sozusagen mehrere Projekte parallel in Arbeit. Wir haben jetzt kürzlich einen 67er Chevrolet Camaro Convertible, also ein Cabriolet aus den 60ern, eines der ersten Muscle Cars. Camaro von General Motors, der ist gerade im Prinzip fertig restauriert, steht noch beim Sattler. Das nächste größere Projekt, das wir gerade anfangen, ist ein Käfer-Cabriolet, also auch da wieder sieht man diese breite Spanne, die ich da bearbeite, auch von einer netten Kundin, die an dem Fahrzeug einfach hängt. Sie hat sich das selber zu ihrem Abitur gekauft vor 20 Jahren und hat das seitdem gefahren, hat das eben halt leider oftmals nur, sag ich mal, mit einfachen Mitteln reparieren lassen, nicht bei uns. Und jetzt ist aber das Fahrzeug in einem Zustand angekommen, wo es mit einfachen Mitteln nicht mehr zu reparieren ist. Und jetzt müssen wir da eine ganz große Baustelle draus machen. Das heißt, die Karosserie wird vom Rahmen abgehoben und die Teile werden da einzeln neu aufgearbeitet oder durch neue Teile ersetzt und das gesamte Fahrzeug letztendlich komplett restauriert. Aber diese Vollrestaurierungen sind eigentlich immer nur ein kleinerer Baustein von meiner Werkstatt, sondern das normale Geschäft sind eigentlich die Reparaturen und normalen Wartungsarbeiten an Fahrzeugen, die ja teilweise im Alltag, teilweise als Wochenend- oder Hobbyfahrzeuge genutzt werden.
Ich habe jetzt mal auf deiner Internetseite noch so ein bisschen geguckt und ich habe schon gesehen, so, ihr habt ja wirklich echt eine richtig große Bandbreite, also von Lack über Technik, Bremsen, Karosserie selber etc. Das ist ja schon sehr breit. Macht ihr das alles im Haus oder gebt ihr das auch zum Teil dann ab? Weil du sagtest ja, glaube ich, gerade, ne, der ist zum Beispiel beim Sattler.
Ja, genau. Also klar, Sattlerarbeiten geben wir außer Haus, Lackierarbeiten auch und Galvanik, falls wir das weitergeben, auch. Ansonsten machen wir tatsächlich fast alles selber. Ja, bei Motoreninstandsetzungen geben wir natürlich noch die maschinellen Bearbeitungen außer Haus, also sprich Fräs-, Bohr-, Hohn- und Schleifarbeiten. Aber alles, was wir mit unseren Mitteln selber machen können, auch die Karosseriearbeiten, das machen wir bei uns im Haus.
Ah, okay. Und du sagtest, ihr habt 4, 5 Mitarbeiter, sowas, ne?
Ja, genau.
Und die sind, wenn ich das richtig sehe, alle auch noch recht jung, so die bei dir arbeiten. Also ihr habt ein recht junges Team insgesamt.
Ja, das stimmt. Das ist hat sich seit ungefähr vor einem Jahr noch mal deutlich verjüngt, weil einer meiner ältesten, am längsten bei mir arbeitende Mitarbeiter altersbedingt ausgeschieden ist mit 60. Und seitdem habe ich ein eher junges Team. Das ist richtig, ja.
Ist es schwierig dafür, Leute in Berlin zu finden oder generell?
Es ist tatsächlich mittlerweile sehr schwierig geworden. Ich denke generell, ich höre das ja auch von Kollegen in ganz Deutschland, dass es schwierig ist, gute Fachkräfte zu finden. Das hat in meinen Augen auch ganz eindeutige Ursachen. Wenn man mal die letzten 20 Jahre zurückschaut, wie sich das Schulwesen und die anschließende Berufsausbildung entwickelt hat, dann sieht man ja ganz klar, dass ein immer größerer Teil der Schüler Abitur anstrebt und ein Studium anstrebt. Ohne jetzt das irgendwie abwerten zu wollen, ist es natürlich so, dass der Anteil der überdurchschnittlich intelligenten Schüler, die also wissenschaftliche Karrieren eingehen, hat sich ja grundsätzlich nicht geändert zu dem, was vor 20 oder 40 Jahren der Fall war. Mhm. Aber es fehlte viele Jahre lang der Nachwuchs im Handwerksbereich, dass also pfiffige, mathematisch, physikalisch, technisch versierte Leute einen Handwerksberuf ergreifen wollten. Das ist halt immer weniger geworden und dementsprechend fehlt jetzt mittlerweile der Nachwuchs. Und als ich angefangen habe, habe ich noch jeden Monat auch mal Initiativbewerbungen bekommen von junge Leuten, die gerne Kfz-Mechaniker werden wollten, Oldtimer-Werkstatt arbeiten wollten. Das ist im Laufe der Jahre immer weniger geworden und seit einigen Jahren bekomme ich faktisch so gut wie gar keine Initiativbewerbung mehr, sondern muss händeringend suchen. Und mittlerweile hat dort aber, denke ich mal, so ein Umdenkprozess eingesetzt, dass eben die Handwerksbetriebe merken, gute Leute müssen halt auch gut bezahlt werden und dementsprechend steigt hoffentlich auch wieder die Attraktivität dieses Berufes für junge Leute und ich hoffe, dass das dann langfristig wieder zu einem gesunden Gleichgewicht an Nachfrage und Angebot kommt.
Na, dir ist es ja offensichtlich gelungen.
Ja, wie habe ich vorhin gesagt, 4 bis 5 Leute. Momentan habe ich tatsächlich 4 Festangestellte. Eigentlich hatte ich die letzten Jahre mal 5 Festangestellte. Das heißt, ein Arbeitsplatz ist momentan gar nicht besetzt. Aber ich habe mittlerweile auch die Erfahrung gesammelt, dass es nicht sinnvoll ist, jetzt auf Gedeih und Verderb den Arbeitsplatz zu besetzen, sondern ich besetze den nur, wenn da jemand kommt, der eben halt der Richtige ist, der mit der richtigen Leidenschaft und dem richtigen Verstand und dem richtigen Geschick zu uns passt. Und wenn nicht, dann arbeite ich halt mit einem weniger. Ja.
Ja, klar. Da ganz klar Qualität vor Masse auch.
Genau.
Macht auch keinen Sinn, einen Betrieb auf Teufel komm raus irgendwie wachsen zu lassen, ohne nachher die richtige Qualität auch für den Kunden ja abliefern zu können, ne?
Genau, richtig. Das ist mir auf jeden Fall Herzenswunsch. Und leider führt es das dazu, dass ich oftmals lange Wartezeiten habe und Kunden sich gedulden müssen, wenn mir was gemacht werden soll. Aber besser als andersrum.
Jetzt gibt es ja durchaus Leute, die als Automechaniker vielleicht noch, aber vielleicht auch als Mechatroniker in einem, ich sag mal, normalen Kfz-Betrieb angefangen haben und gegebenenfalls aber in den Oldtimer-Sektor wechseln wollen. Gibt es da einen Ratschlag, den du vielleicht dem oder derjenigen mitgeben würdest, wenn sie das wollen, wie sie da anfangen oder. Macht das überhaupt Sinn aus deiner Sicht?
Ich denke, das kann Sinn machen, aber das hängt wirklich von der individuellen Persönlichkeit ab. Ich habe auch diese Erfahrung schon gesammelt, dass ich halt Leute, Mitarbeiter hatte, die aus dem normalen Kfz-Bereich kamen und vorher noch keine berufliche Erfahrung mit Oldtimern hatten und dann doch früher oder später an Probleme gestoßen sind. Und das Hauptproblem ist, das, was ich vorhin auch schon so ein bisschen angerissen habe, wenn man in einer normalen Kfz-Werkstatt arbeitet, hat man dort seine fest vorgegebenen Arbeitsanweisungen, Abläufe. Die Art und Weise der Reparatur ist bekannt. Die Teile sind in der Regel als neue Teile da und insofern kann man dort relativ routinemäßig arbeiten und wechselt halt Teile nach einem bestimmten Schema und hinterher in der Regel ist alles schön. Beim Oldtimer ist es halt so, dass man bei jeder Arbeit, und sei sie noch so banal auf den ersten Blick, immer 100% verstehen muss, was man macht und was man in Hand hält, weil die Autos nach 30, 40, 50 Jahren schon durch viele Hände gegangen sind und da schon viele Leute dran rumgeschraubt haben und oftmals, also ich mal, katastrophale Fehler da reingeschraubt worden sind, durch falsche Teile, durch falsche Montage, durch alle möglichen Sachen. Und da kann man nicht einfach davon ausgehen, ich wechsle jetzt das Teil, was hier vorher drinne war, gegen das gleiche Teil und ziehe das fest und alles funktioniert. Nein, so ist es nicht. Man muss eigentlich jeden Arbeitsschritt sich dreimal in die Hand nehmen und überlegen und gucken und kritisch hinterfragen und wissen, okay, was macht dieses Teil überhaupt? Kann es jetzt das machen, was es machen soll? Oder haut hier irgendwas nicht hin, klemmt hier irgendwas oder was auch immer. Und dieses permanente Mitdenken und Verstehen und ja, und entsprechend auch reagieren, dann sagen, halt, das baue ich jetzt so nicht ein, sondern ich frage lieber nochmal oder ich bearbeite das Teil nochmal nach oder brauche doch ein anderes Teil. Das ist halt ein ganz wichtiger Teil der Arbeit und das muss man mögen und wollen und können. Und wenn einen das nervt oder man irgendwie ja auch nicht den Verstand dafür hat, diese Dinge zu sehen, dann ist man falsch aufgehoben. Und das sollte man sich vorher selber kritisch fragen, ob man das kann und ob man das will.
Naja, aber ich könnte mir vorstellen, dass gerade in so einem neueren Kfz-Betrieb das ja auch schnell sehr langweilig wird, ne? Gerade bei Autos, die halt sich ohnehin, ich sag mal, auch oft technisch ja sehr stark aneinander annähern oder dann eben Teile in dem, sowohl in dem einen als auch in dem anderen Fahrzeug verbaut sind. Ne, wie du schon sagtest, das wird einfach oft eins zu eins ausgetauscht. Also ich stelle mir das so vor, dass das so nach 2, 3 Jahren auch doch sehr stark seinen Reiz verlieren kann, ne?
Mir würde es auf jeden Fall so gehen, genau, das habe ich ja auch schon gesagt. Aber das muss jeder mit sich selber entscheiden, welche Art der Arbeit ihm lieber ist, ob er lieber Routinearbeit macht, die ihn jetzt, sage ich mal, nicht übermäßig vor Probleme stellt, oder ob er sagt, er liebt es, jeden Tag Probleme zu lösen und Herausforderungen zu meistern.
Das ist ja dann zum Beispiel gerade für jemanden, der privat an so einem Auto schraubt, ja schon eine ziemliche Herausforderung. Gut, man hat natürlich auf der einen Seite privat oft nur ein, vielleicht zwei, vielleicht drei Fahrzeuge, aber dann ist ja schon wieder gut. Wie stehst du dazu, wenn Leute selber am Auto schrauben?
Also ich finde das super, wenn Leute selber schrauben, und ich wünsche mir oder würde mir wünschen, dass das alle machen würden und könnten. Das ist natürlich gerade heutzutage in Berlin im Innenstadtbereich schon schwierig, aufgrund, dass man gar keine Gegebenheiten hat, am Auto zu schrauben. In der Tiefgarage kann man nicht am Auto schrauben, auf der Straße kann man nicht am Auto schrauben. Das war natürlich alles vor 30 Jahren oder 50 Jahren noch wesentlich einfacher. Da gab es natürlich noch mehr Garagen, Hinterhofschrauberplätze, was auch immer. Ne, auf dem Land ist es sicherlich noch mal einfacher. Da gibt es natürlich auch noch mehr Scheunen und Gebäude, wo man schrauben kann. Und versuche, wenn die Leute die Möglichkeit haben, die auch zu ermuntern, ihnen auch zu helfen, ihnen auch Dinge zu erklären, zu zeigen und ihnen Werkzeug an die Hand zu geben, selber zu schrauben, selber einfache Probleme zu lösen. Ich bin auch völlig zufrieden und ausreichend beschäftigt, wenn die Leute dann nur mit den Sachen zu mir kommen, die halt in Eigenregie nicht zu lösen sind. Aber viele Arbeiten an Oldtimern sind ja jetzt gar nicht so wahnsinnig kompliziert. Das ist ja auch ein positiver Aspekt bei den Oldtimern, dass man eben auch ohne super viel Fach Ausbildung mit technischem Verstand und natürlichem Menschenverstand Dinge verstehen kann und reparieren kann. Und das ist ja Teil des Reizes, was ja auch, glaube ich, viele Oldtimer-Besitzer interessiert, dass sie halt selber Dinge wieder nachvollziehen können und nicht nur in eine schwarze Box reingucken mit Plastikverkleidung und gar nicht wissen, was da drunter alles so vor sich geht.
Also auf der anderen Seite gibt es auch wieder einen sehr einfachen Teil, dass man sagt, okay, man muss zwar schon ein bisschen überlegen, aber auf der anderen Seite, es ist auch kein absolutes Hexenwerk, ne, weil ich halt keine große Elektronik oder so habe, die ich erst kompliziert auslesen muss oder sowas, sondern kann eben halt auch mit einem normalen Mutternschlüssel schon eine Menge machen.
Ja, genau. Es sind Dinge, die noch, sag ich mal, anschaulich sind. Ja, und man muss eben, wie gesagt, natürlich ein bisschen allgemeintechnisches Verständnis haben und ein bisschen Geschick in der Richtung haben, aber man muss eben nicht studiert haben, um jetzt alte mechanische Zusammenhänge zu verstehen und Funktionsweisen zu verstehen. Deswegen empfehle ich und wünsche mir, dass möglichst viele Leute auch möglichst viel selber Hand anlegen, wenn sie denn die Möglichkeiten haben, das zu tun.
Gibt es denn da so Möglichkeiten, wenn ich jetzt zum Beispiel mit meinem Auto zu dir kommen würde, dass du oder einer deiner Mitarbeiter da auch Tipps gibt zum selber Schrauben? Schrägstrich macht ihr gegebenenfalls sogar sowas wie Workshops, damit jemand oder damit Leute dieses technische Verständnis erlangen?
Also ich sag mal, die Kapazität für Workshops habe ich einfach nicht, weil ich permanent unter Arbeitsüberlastung leide und
Okay.
die Werkstatt also irgendwie ausnutzen muss, um überhaupt die Arbeit zu schaffen, die bei mir vor der Tür steht. Aber
Okay, krass.
was ich aber tatsächlich mache, ist, wenn Leute ihr Auto abholen, dass ich denen zeige, was ich gemacht habe, und auch versuche, das so verständlich und nachvollziehbar wie möglich zu erklären, wo sie auch mal selber Hand anlegen können. Wenn also zum Beispiel die Frage aufkommt, wann und wie kann ich bei meinem Vergaser die Leerlaufdrehzahl ein bisschen höher stellen, oder was muss ich kontrollieren, wenn ich dieses und jenes Problem habe? Ja, dass ich sage, okay, guck bitte hier hin, guck hier hin, kontrolliere den Unterbrecherabstand. Wenn du an dieser Schraube drehst, kannst du mal notfalls die Vergaserdrehzahl ein bisschen höher stellen. Wenn die Bremse versagt, dann füll mal hier Flüssigkeit rein und probiere, ob du sie wieder aufgepumpt kriegst. Und so versuche ich zumindest praktisch im Alltag ein bisschen zu helfen und zu sagen, okay, hier und hier könnt ihr mal selber ein bisschen mitgucken und dass ihr auch im Fall einer Panne nicht völlig hilflos am Straßenrand stehen müsst.
Also schon auf jeden Fall so Hilfe zur Selbsthilfe.
Genau.
Ja. Gibt es denn überhaupt sowas, also abgesehen von euch, aber gibt es denn sowas in Berlin oder Umgebung so zum Thema Workshops in der Oldtimer-Richtung? Kennst du das? Also weißt du, ob es da sowas gibt?
Also so richtig viel fällt mir da jetzt nicht ein. Was ich aber zum Beispiel weiß, was zumindest indirekt damit zu tun hat, es gibt in Berlin-Lichtenberg eine Community, die nennt sich Kraftwerk, mit C wie Cäsar geschrieben vorne. Die sind allerdings auf Motorräder ausgerichtet, aber auf alte Motorräder auch häufig. Und dort finden tatsächlich Workshops statt, wo also zum Beispiel Metallbearbeitung, Schweißen, also oder halt Motorrad spezielle Themen behandelt werden, wo also tatsächlich dann ein erfahrener Schrauber einer begrenzten Zahl von Leuten da Tipps gibt und Lehrgänge macht und die Leute gewisse Dinge üben können. Das ist das, was ich weiß. Es kann sein, dass es auch noch andere Sachen in Berlin gibt, die ich nicht kenne. Es gibt natürlich auch richtige professionelle Fahrzeugakademien in Schweinfurt zum Beispiel, die also auch Lehrgänge für Oldtimer-Besitzer anbietet. Verschiedene Oldtimer-Themen, ja, sei es jetzt Blechbearbeitung oder andere Dinge. Also wenn man da wirklich Interesse hat, muss man ein bisschen recherchieren, da findet sich was. Aber es ist natürlich immer auch eine Frage von Aufwand und Kosten und das muss sich ja für beide Seiten dann auch, muss ja Sinn machen, sowas.
Ich werde die Links zu diesen beiden Sachen mal hier unten in die Shownotes mit reinpacken, dass die Leute dann auch mal gucken können und sich da informieren können, wo das ist und vielleicht gegebenenfalls da auch Kontakt aufnehmen können. Sehr
Ja.
cool. Bildest du eigentlich selbst auch aus oder?
Auch ein interessantes Thema. Ich bilde aus. Ich habe immer wieder ausgebildet. Ich habe jetzt gerade einen Azubi, der macht jetzt gerade seine Gesellenprüfung in den nächsten Wochen. Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich mir jedes Mal schwöre, das war der letzte, den ich ausbilde, weil auch das wird einem nicht leicht gemacht. Das liegt nicht am Azubi, aber man muss wirklich einfach mal dann schauen, okay, der Azubi ist, wenn es hochkommt, nicht mal die Hälfte der Zeit tatsächlich im Betrieb, ja, weil irgendwie immer Lehrgänge und was weiß ich, Schule, sonst irgendwas ist und Prüfungsvorbereitung und. Dann hat man jeden Monat, flattern einem die Rechnung auf den Tisch, Lehrgangsgebühren, Prüfungsgebühren, alle möglichen Gebühren. Also unterm Strich kostet einen der Azubi mehr Geld als eine Fachkraft, ja, wenn man das mal Wert für Geld Verhältnis betrachtet und macht also eigentlich nur Sinn, wenn derjenige dann auch lange bei mir bleibt, ja, und auch ein wertvoller Mitarbeiter wird. Und ist also immer ein bisschen riskantes Spiel. Aber momentan, mein jetziger, gerade am Auslernen befindlicher Azubi, gehört auf jeden Fall zu den sehr guten Leuten. Da bin ich sehr hoffnungsvoll und hoffe, dass er mir lange halten bleibt.
Du sagtest jetzt, du hast selber, also bei euch ist sehr viel Durchlauf, du hast selber eine recht hohe Fluktuation, ihr habt viel Fahrzeuge drin. Ist das eigentlich so eine allgemeine Stimmung gerade in dieser Oldtimer-Szene? Weil, also ich hatte gehört, dass vor ein paar Jahren machten dann irgendwie ein, zwei Oldtimer-Werkstätten zu, aber bei euch ist das nicht so. Merkst du gerade, dass es da irgendwie einen Aufschwung gibt oder war das bei euch eigentlich schon immer so?
Also ich merke jetzt nicht momentan einen speziellen Aufschwung, aber die Nachfrage, die ist nach meinem Gefühl in den letzten 20, 25 Jahren, seit ich das mache, eigentlich permanent gestiegen. Es gab Zeiten, wo vielleicht der Anstieg noch sprunghafter war als zurzeit. Momentan ist vielleicht so ein bisschen eine, sage ich mal, etwas ruhigere Phase. Mag es mit der Corona-Pandemie zu tun haben oder mit der allgemeinen gesellschaftlichen Stimmung, was jetzt Umwelt und Kraftfahrzeugverkehr betrifft, zu tun haben. Aber ich merke auch in keiner Weise, dass das Interesse nachlässt. Und es ist immer noch eher, würde ich sagen, im leichten Wachsen begriffen, das Ganze.
Bist du vernetzt innerhalb der automobilen Werkstattbesitzer? Gibt es da irgendwie ein Netzwerk, wo ihr euch trefft oder wo ihr Erfahrungen miteinander austauscht?
Mir ist sowas nicht bekannt. Vielleicht gibt es sowas und ich bin da nicht drin. Das will ich nicht ausschließen, aber ich glaube es eher nicht, ehrlich gesagt. Ich bin in dem Sinne vernetzt, dass ich durchaus mit einzelnen anderen Werkstattbesitzern freundschaftlich kehre, dass wir uns auch gegenseitig unterstützen, sei es mit Teilen, sei es mit Know-how. Ich kenne nicht alle in Berlin, aber einige kenne ich schon nach den vielen Jahren. Und da wir alle mehr als genug Arbeit haben, glaube ich, steht da auch der Konkurrenzgedanke überhaupt nicht im Vordergrund, sondern wir sehen uns alle als Brüder im Geiste und haben die gleiche Leidenschaft und damit sind wir eigentlich alles Soulmates, wie die Amerikaner sagen. Und ich fühle mich da als Teil einer Gemeinschaft eigentlich.
Gibt es denn etwas, was du dir jetzt ganz persönlich, also als Werkstattbesitzer, als Firmenlenker, als Mitarbeiterführer, dir von der Allgemeinheit, von der Politik, von so für die Zukunft überhaupt für dich wünschen würdest, in Bezug auf Oldtimer, auf Classic-Cars? Kannst jetzt mal
Naja,
richtig vom Leder ziehen. Du darfst jetzt mal alles äußern, was dir so in den Sinn kommt.
nein, also ich denke, ich habe mittlerweile genug Lebenserfahrung, um einfach die Dinge auch so ein bisschen, sag ich mal, gelassener zu sehen. Und ich habe schon immer in meinem Leben eine große Abneigung gegen übermäßige Fanatismus, gegen Ideologie oder ja, gegen alle Dinge, die gegen Menschen, die sich etwas auf die Fahne schreiben und dann da sehr verbissen hinterher sind und andere Dinge nicht tolerieren können. Ich kann absolut die Sorge der jüngeren Generation nachvollziehen, was Umwelt betrifft, und finde das also auch auf jeden Fall richtig, wenn Umweltschutz wichtiger Bestandteil der Politik ist und alles. Ich wünsche mir einfach nur, dass es immer auch mit einem gewissen Maß an Toleranz, man kann manche Dinge nicht erzwingen, übers Knie brechen. Und selbst wenn man jetzt in Deutschland Kraftfahrzeuge mit Verbrennungsmotor von heute auf morgen komplett verbieten würde, würde das Klima in der Welt, glaube ich, überhaupt nicht messbar beeinflussen. Und dementsprechend sollte einfach überall dort mit ein bisschen mehr Augenmaß agiert werden und Leute fanatisch auf die Straße rennen und schreien, weg mit den Autostinkern. Das hilft niemandem und schafft nur schlechte Stimmung in der Bevölkerung, in der Stadt, überall. Und das ist vielleicht so, was ich mir wünschen würde allgemein, sowohl von der Politik als auch vom ganz normalen Umgang der Menschen untereinander.
Naja, und ich sag mal, letzten Endes das umweltfreundlichste Auto ist das, was ja schon gebaut ist, ne?
Genau, es gibt genug wissenschaftliche, nachprüfbare Fakten, die zeigen, dass also ein Oldtimer nicht automatisch umweltschädlich ist. Und ich fahre zum Beispiel, wenn das Wetter es erlaubt, jeden Tag mit dem Fahrrad zur Arbeit und bin also auch leidenschaftlicher Fahrradfahrer und fahre natürlich am Wochenende auch mal gerne mit meinem Roadster und habe deswegen die Perspektive aus jeder Sicht habe auch für jeden Verständnis. Und ich spüre manchmal bei Radfahrern, zum Beispiel in Berlin, dass sie so eine Hasseinstellung gegen Autofahrer haben und sofort unflätigst einen beschimpfen und aggressiv angehen, wo ich einfach nur den Kopf schüttle und es nicht nachvollziehen kann. Und frage mich, was ist da für ein Hass in den Menschen, was für ein Respekt und Toleranzlosigkeit. Das würde ich mir wünschen, dass da wieder ein bisschen mehr freies Denken und Toleranz einzieht.
Wenn jetzt jemand, also der zum Beispiel sich schon früher mit Autos beschäftigt hat, in die Oldtimer-Szene einsteigt, sich darüber informieren würde wollen, was für ein Auto wäre das Richtige für mich, gibt's da so Tipps, die du jemandem mitgeben würdest, oder sagen würde, also wenn du wirklich daran denkst, dir einen Oldtimer anzuschaffen, dann wäre das Punkt, Punkt, Punkt.
Ja, ich denke, da habe ich schon zwei, drei Sachen, die ich gerne da sagen würde. Also im Gegensatz zu der Zeit, wo ich angefangen habe damit, damals war das Internet ja noch nicht in der Weise vorhanden wie heutzutage und die Oldtimer-Begeisterung kam also dann eher aus dem praktischen Anfassen, ne? Dass man mit Freunden an Motorrädern rumgeschraubt hat und mal ausprobiert hat und der hat mich mal damit fahren lassen und ich habe vielleicht bei dem, was ich Vater meiner Freundin mal im Auto bauen dürfen und mitfahren dürfen oder irgendwie sowas und dadurch kam die Begeisterung und auch das Wissen, was man sich damals angeeignet hat. Heute ist es ja so, dass man die Möglichkeit hat, durch Internet und sowas schon wahnsinnig viel theoretisches Wissen sich aneignen kann. Man kann sich über die Fahrzeuge informieren, man kann Bilder und Filmchen gucken und alles Mögliche. Aber das ist eben halt auch nur ein Teil des Ganzen. Und ich empfehle deswegen jedem Interessenten, neuen Liebhaber, der vielleicht darüber denkt, sich ein altes Auto anzuschaffen, das Auto anzufassen. Also rauszugehen, zu Treffen zu gehen, zu Club-Sachen zu gehen, zu Schrauber-Treffen zu gehen, was auch immer. Es gibt so viele Veranstaltungen in Berlin rund um Oldtimer. Größere und kleinere. Und es gibt auch wahnsinnig viele Leute, die sich freuen, wenn sie angesprochen werden und ihr Know-how weitergeben können und auch mal die Leute mitnehmen oder ein Stückchen sogar fahren lassen, ins Auto reinsetzen, was auch immer. Es gibt Oldtimer-Vermietungen. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten, bevor man sich wirklich denn seinen ersten Oli kauft, kann ich nur empfehlen, dieses Fahrzeug mindestens mal gefahren zu sein und einfach zu gucken, ist es wirklich das, was zu mir passt, wo ich mich drinne gut fühle und was irgendwie genau meine Seele trifft, oder ist es nur etwas, was ich mir vielleicht anhand von Bildern und Filmen und irgendwelchen Träumen vorstelle als Traumfahrzeug, aber nachher, wenn ich es dann habe, vielleicht davon enttäuscht bin oder erst später merke, dass ein anderes Fahrzeug viel besser gepasst hätte. Und ich selber habe diese Erfahrung auch schon gemacht und ich habe ja durch meine berufliche Tätigkeit die Möglichkeit, jeden Tag alle möglichen Oldtimer zu fahren und habe immer, also ich kann behaupten, dass ich fast alle der größeren Serien hergestellten Fahrzeuge nach dem Krieg schon mal irgendwie gefahren bin. Und auch da ist mir oft so gegangen, dass ich dann gemerkt habe, puh, das Fahrzeug ist ja eigentlich so ein totales Traumauto gewesen, was weiß ich, Jaguar XK120 oder Austin Healey 3000, wo man immer denkt, der ist so wunderschön und das muss doch so toll sein, damit zu fahren. Und dann bin ich damit gefahren und dachte so, ach, eigentlich fühle ich mich hier drinnen gar nicht wohl. Das ist irgendwie schwerfällig schwer zu handeln oder irgendwas auch immer ist mir zu laut oder keine Ahnung, vibriert zu stark oder was auch immer. Oder es ist mir zu bequem, ich will was Urwüchsigeres haben oder was Authentischeres haben. Das merkt man nur, wenn man selber mit dem Auto fährt. Und deswegen einfach rausgehen, Autos anfassen, probieren, praktische Erfahrungen damit sammeln und nicht nur im Internet gucken, oh, das Auto sieht toll aus, das will ich haben.
Hast du denn so abschließend noch etwas, was du den Hörern gerade mitgeben willst? Besonders, sag ich mal, in Bezug auf, wenn jemand den Beruf ergreifen will. Gibt es da noch etwas, was du so loswerden möchtest?
Naja, das ist natürlich auch eine Frage, die ich schon mit anderen Leuten diskutiert habe. Sollte man jetzt, wenn man einen Beruf ergreifen will, so einen Beruf ergreifen, wo man vielleicht befürchten muss, dass der in 20 Jahren nicht mehr gefragt ist? Ich kann natürlich nicht in die Zukunft schauen und sicherlich werden Verbrennungsmotoren, Kraftfahrzeuge mit Verbrennungsmotoren nicht mehr 100 Jahre oder länger hier durch die Gegend fahren, vermute ich zumindest. Andererseits glaube ich schon, dass jetzt für ein Berufsleben da noch genug Arbeit da sein wird, wenn man jetzt noch berücksichtigt, dass, wie gesagt, da zu Zeiten eher starker Mangel an Fachkräften besteht. Selbst wenn also jetzt die Nachfrage nach Fachkräften für diesen Bereich nachlassen sollte, wäre immer noch lange kein Überangebot an Fachkräften da. Insofern glaube ich sehr wahrscheinlich, dass da noch die nächsten 20, 30 Jahre genug Bedarf da ist. Nichtsdestotrotz kann ich das niemandem garantieren. Und aber wenn man mit der richtigen Einstellung daran geht und sagt, ich behalte einen offenen Geist und interessiere mich und schaue über den Tellerrand hinaus, informiere mich auch über neue Dinge, über Entwicklungen, warum nicht? Und so wird es auch mit den Kfz-Werkstätten sein. Wenn die Fahrzeuge sich ändern, wenn neue Antriebe sich durchsetzen, ob es jetzt elektrisch ist, ob es vielleicht doch alternative Kraftstoffe sind oder was weiß ich, was Brennstoffzellen. Es gab ja in den 50er Jahren sogar schon atomgetriebene Autos, weiß der Teufel, was alles noch kommen mag. Es wird immer wieder spannend sein, glaube ich, für technisch interessierte Leute. Und wenn man da einfach am Puls der Zeit bleibt und sich entsprechend weiterbildet, macht man nichts falsch, wenn man jetzt so einen Beruf ergreift.
Ja, das ist richtig. Und sag mal, auch in 30 Jahren ist ein Tesla ein Oldtimer, ne?
Ja, wenn es diesen Begriff da noch gibt, das weiß ich nicht.
Das stimmt, richtig. Vielen, vielen Dank, Andreas. Also, du hast ja jetzt echt uns einen ordentlichen Impact an Informationen halt gegeben. Vielen, vielen Dank dafür. Hoffe, dass das natürlich auch in deinem Sinne, dass wir vielleicht ein bisschen dazu beitragen können, ein bisschen mehr Nachwuchs auch an die Werkstattbesitzer und so, dass sich ein paar mehr Leute für diesen Beruf vielleicht auch entscheiden können.
Ja, würde mich sehr freuen. Und was ich halt auch echt noch loswerden möchte, ist, dass, ich sag mal, der allergrößte Teil der Oldtimer-Besitzer ein ausgesprochen sympathischer, gut umgänglicher Menschenschlag ist, für die also nicht irgendwie der Leistungsgedanke ganz oben steht, sondern die einfach eine Liebe gefunden haben zu einem ästhetischen oder anderweitig besonderen Ding. Und das spiegelt sich in den Menschen wieder. Und deswegen findet man, trifft man immer wieder tolle Leute, egal ob man das beruflich macht oder ob man privat in der Freizeit sich damit beschäftigt. Es gibt so wahnsinnig viele verschiedene Spielarten der Oldtimer-Szene und Für jeden Tierchen findet sich da sein Pläsierchen und jeder findet da seine Nische, was ihn glücklich macht, findet da Gleichgesinnte, kann also einfach wahnsinnig viel Spaß damit haben und das sollte auch so bleiben und dementsprechend versuche ich alle zu ermutigen, daran zu gehen und auch ich freue mich immer Leuten zu helfen, wenn Leute bei mir anrufen und ich frage bezüglich Kaufberatung, was auch immer. Wenn ich die Zeit gerade habe, die 5 Minuten, 10 Minuten, 20 Minuten, dann nehme ich sie mir und spreche mit den Leuten und die können auch gerne zu mir vorbeikommen und ich zeige ihnen auch was. Also das macht mir auch Spaß und so denke ich mal, ist das ein guter Geist in der ganzen Szene.
Ja, das war Andreas Steinhofer, Inhaber der Werkstatt Olitech in Berlin. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Und Andreas hat mir noch zwei super Tipps gegeben, die ich euch natürlich nicht vorenthalten möchte. Das eine ist Espresso GT in Berlin. Also die nennen sich selbst die lockerste Art eines Autotreffens. Und tatsächlich ist das ziemlich cool. Die treffen sich jeden Sonntag, jeden letzten Sonntag im Monat zwischen 9 und 11. Da gibt es außergewöhnliche Fahrzeuge zu gucken. Es gibt Espresso und frische Croissants. Ja, man trifft sich eben halt, um locker zusammenzuhocken und sich über unsere allerliebste Leidenschaft, Autos, auszutauschen. Genau, und das zweite, das ist Old and Fast, auch in Berlin. Da gibt es eine Facebook-Gruppe dazu. Ich werde euch auf jeden Fall beide Sachen hier in den Shownotes nochmal verlinken. Old and Fast, alte Männer mit schnellen Autos oder alte Autos mit schnellen Männern. Egal, also beide Geschlechter, Jungs und Mädels, alles ist vertreten auf jeden Fall. Und es geht um Leute, die eben nicht einfach nur am Sonntag mal zur Eisdiele rollen wollen und das Ding immer putzen, sondern es geht wirklich mal zu gucken, was kann mein Schätzchen eigentlich? Die machen zweimal im Jahr ein Track Race, beziehungsweise auch so Nass-Handling-Kurse. Also wenn ihr da Bock drauf habt, mal zu schauen, was euer Auto tatsächlich kann, dann solltet ihr dahin gehen. Und das Ganze wird dann auch noch mit professionellen Trainern durchgeführt. Also, wenn das was für euch ist, schaut da gerne mal rein. Und wenn euch die Tipps und diese Folge gefallen haben, dann freue ich mich natürlich über eine gute Bewertung bei iTunes. Lasst mal einen Daumen nach oben da, wo auch immer ihr diese Sendung gerade gehört habt. Auch wenn ihr natürlich Kritik oder Anregungen habt, bin ich offen, schreibt mir einfach eine Mail. Ja, und in der nächsten Folge, da habe ich den Michael Klaus zu Gast, seines Zeichens Lackierer ausschließlich für Oldtimer. Und der hat mir einen ganz besonderen Trick verraten, nämlich wie man mit Waffenöl Salat anmacht. Wenn euch das interessiert, dann schaltet wieder rein, wenn es heißt
Vergaser Innenbeleuchtung. Ein Newbie steigt ein in die Welt der Oldtimer.